DW Menschen und Märkte.
Die ausgeklügelten Steuertricks von IKEA. Der schwedische Möbelkonzern ist im Visier der EU-Kommission. Was lange währt, wird endlich, naja, für Unternehmen wohl ein Weihnachtsgeschenk. Die Steuerreform von US-Präsident Trump könnte bald Wirklichkeit werden. 110% bergauf. In der Schweiz fährt seit Sonntag die steilste Standseilbahn der Welt. Und viel beschrien, wie schlimm ist es wirklich? Das Märchen vom Fachkräftemangel in Deutschland. Das sind die Themen in unserem Podcast am Montag. Mein Name ist Insa Wrede. Wohnst du noch oder lebst du schon? Mit diesem Slogan motiviert IKEA in Deutschland zum Möbelkauf. In Bezug auf die Steuerpraxis des Konzerns könnte man jetzt zurückfragen, drückst du dich noch oder zahlst du schon? Bereits 2014 enthüllten die Luxemburg-Leaks-Papiere, wie ungeheuer verschachtelt das IKEA-Imperium organisiert ist. Wahrscheinlich mit dem Ziel, möglichst wenig Steuern zu zahlen. IKEAs System zur Steuervermeidung ist so ausgeklügelt wie die Bauanleitung für seine Möbel, meint dazu der grünen Finanzexperte im Europaparlament Sven Giegold. Dem will die EU-Kommission jetzt ein Ende setzen, Holger Roman berichtet.
Nach dem spektakulären Fall Apple in Irland und dem etwas kleineren Verfahren gegen Amazon in Luxemburg knüpft sich die EU-Kommission nun erstmals ein europäisches Schwergewicht vor. Wenige Tage vor Weihnachten gab das Büro von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bekannt, dass die Behörde eine Untersuchung gegen IKEA eingeleitet hat, das beliebte Möbelhaus aus Schweden mit dem Milliardenumsatz.
Today the European Commission has opened an in-depth investigation into the Netherlands tax treatment of Inter-IKEA.
Der Verdacht, geheime Steuerarrangements, die das Tochterunternehmen Inter-IKEA Systems mit dem niederländischen Fiskus getroffen hat, könnten gegen die geltenden EU-Vorschriften wegen verbotener Staatsbeihilfen verstoßen und dem Konzern einen unfairen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft haben. Wie eine Kommissionssprecherin präzisierte, geht es um zwei Vorgänge aus den Jahren 2006 und 2011. Damals soll IKEA von äußerst vorteilhaften Absprachen mit den niederländischen Finanzbehörden profitiert haben, während Wettbewerber des schwedischen Möbelgiganten weiter den normalen Steuersatz bezahlen mussten.
We have concerns that two Dutch tax rulings from 2006 and 2011 may have allowed Inter-IKEA to pay less tax and given them an unfair advantage compared to other companies subject to the same national taxation rules in the Netherlands.
Sollte sich der Verdacht auf verbotene Staatsbeihilfen bestätigen, wären hohe Rückzahlungen fällig. Über die vermutete Höhe der eingesparten Summe schweigt sich die EU-Kommission momentan freilich noch aus. Auch zur Dauer und zum voraussichtlichen Ausgang der Prüfung will man nichts sagen. Dies, so die Sprecherin, habe man auch in anderen Fällen so gehalten. Der Finanzexperte der Grünen im Europaparlament, Sven Giegold, spricht aber schon jetzt von einem großen Erfolg.
Ich bin sehr froh, dass unsere Studie auf diese Weise Früchte trägt und jetzt IKEA auf dem Weg ist, seine millionenschweren Steuervermeidungstricks zurückzahlen zu müssen. Das ist nur gerecht.
Weitere Details zum Hintergrund der Affäre veröffentlichte die EU-Kommission auf ihrer Webseite. So stellte IKEA in den 80er Jahren sein Geschäft auf ein sogenanntes Franchising-Modell um. Das heißt, der Konzern vergab von da an Konzessionen an regionale Partner rund um den Globus, die die Möbelhäuser seither zwar unter der Marke IKEA betreiben, aber formal eigenständig wirtschaften. Die Filialen, inzwischen sind es 350 weltweit, gut 240 davon in Europa, müssen 3% ihres Umsatzes an die Konzerntochter Inter-IKEA in den Niederlanden abführen. Zahlungen, durch die man die Steuerlast am jeweiligen Standort mindern kann. Im Laufe der Zeit entstand so ein kompliziertes Firmengeflecht, wie es Kommissarin Vestager schon zu Beginn der sogenannten LuxLeaks-Enthüllungen vor gut 3 Jahren beschrieben hat.
We found a large variety of methods.
Bei unseren Untersuchungen fanden wir eine große Bandbreite von Methoden, eine komplizierter als die andere. Und diese Arrangements verschoben Gewinne von einer Gesellschaft zur anderen, ohne ökonomischen Grund. Im Ergebnis zahlen die Konzerne auf ihre Gewinne fast gar keine Steuern. Ein Konstrukt, durch das EU-Staaten bisher jährlich geschätzte 50 bis 70 Milliarden Euro verloren und das sich möglicherweise auch das blau-gelbe Möbelhaus aus Schweden zunutze gemacht hat. In Brüssel will man das nun genauer unter die Lupe nehmen. Bei IKEA ist man sich keiner Schuld bewusst. Nur kurze Zeit nach Bekanntwerden des EU-Wettbewerbsverfahrens gab die Unternehmensführung eine schriftliche Stellungnahme heraus, in der sie den Vorwurf illegaler Steuervermeidung zurückweist.
Die Art und Weise, wie wir von den nationalen Behörden besteuert wurden, steht unseres Erachtens im Einklang mit den EU-Vorschriften. Die von den EU-Wettbewerbshütern angekündigte Prüfung kann Klarheit bringen und das bestätigen. Die IKEA-Gruppe und auch die in den Niederlanden ansässige Tochterfirma Inter IKEA Systems halten sich überall, wo sie aktiv sind, an die geltenden Steuergesetze und Vorschriften.
Die IKEA-Leitung betont, das Verfahren sei Sache der EU-Kommission und der Niederlande. Man werde kooperieren und alle Fragen beantworten. Die Untersuchung positiv beeinflussen oder gar stoppen kann man mit diesem Statement selbstverständlich nicht. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass EU-Kommissarin Vestager Rücksicht darauf nimmt, dass sie es diesmal mit einem europäischen und nicht mit einem US-Konzern zu tun hat. Die streitbare Dänin lässt sich mit dem Satz zitieren: Alle Unternehmen, ob nun groß oder klein, multinational oder nicht, sollten ihren gerechten Steueranteil zahlen. Man werde die Angelegenheit sorgfältig prüfen. Was das im Ernstfall bedeuten kann, hat Vestager vor fast genau einem Jahr am Beispiel Apple deutlich gemacht. Damals verdonnerte die Kommission, dass EU-Mitglied Irland von dem Computerriesen eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro einzutreiben. Weil sich die Regierung in Dublin weigerte, liegt der Streit inzwischen beim EuGH. IKEA, mit einem Jahresumsatz von über 36 Milliarden Euro und einem Reingewinn von 2,5 Milliarden, ist ein durchaus vergleichbar dicker Fisch.
Holger Roman über die Jagd auf den vermeintlichen schwedischen Steuersünder IKEA. Die Mauer an der Grenze zu Mexiko ist noch nicht gebaut. Die 2010 beschlossene Gesundheitsreform von Barack Obama ist noch nicht abgeschafft. Einen generellen Einreisestopp für Muslime in die USA gibt es ebenfalls nicht. US-Präsident Donald Trump konnte bislang noch nicht viele seiner Wahlversprechen umsetzen. Nun aber soll die große Steuerreform Wirklichkeit werden. Es war ein zähes Ringen, bis das Steuerpaket so gestaltet war, dass es ausreichende Unterstützung erwarten darf. Noch diese Woche soll der Kongress das Gesetz verabschieden. Und noch vor Weihnachten möchte Trump das Ganze unterzeichnen. Für ihn wäre das der größte Erfolg seiner bisherigen Amtszeit. Für amerikanische Unternehmen ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wie aber sieht der Kompromiss der Steuerreform nun aus? Dazu mehr von Dieter Reg.
Es war ein langer Weg. Etwa ein Jahr hat es gedauert, bis eines der zentralen Wahlkampfversprechen Donald Trumps Wirklichkeit wird. Mehrmals musste die Steuerreform im Gesetzgebungsverfahren abgeändert werden. Jetzt haben sich die beiden Kammern des Kongresses, Senat und Repräsentantenhaus, auf eine gemeinsame Version geeinigt. Und die ist für Bernd Weidensteiner von der Commerzbank hochkompliziert ausgefallen, gerade auch bei den Unternehmenssteuern.
Letztlich werden sich Steuerberater und Analytiker noch Jahre mit diesen Änderungen befassen müssen.
Auch wenn die Ausgestaltung der Reform also etwas für Experten ist, sind ihre Grundlinien für Carsten Pschesky von der ING DiBa einfach.
Es geht wirklich darum, dass halt die Unternehmenssteuer gesenkt werden soll, dass die Wohlhabenden weiter bevorteilt werden und dass die Finanzierung der Steuerreform eigentlich immer noch eine schwarze Box ist.
Man hofft unter anderem auf den Rückfluss von US-Kapital aus dem Ausland. Die von 35% auf 21% gesenkten Unternehmenssteuern sollen das bewirken. Außerdem setzt man auf sogenannte Sicker-Effekte. Carsten Pschesky beschreibt die Idee, die dahinter steht.
Wenn ich Wohlhabenden Steuererleichterung gebe, dass dann mehr Geld ausgegeben wird, mehr Geld investiert wird, sodass dann auch indirekt den Schwächeren und Ärmeren einer Gesellschaft zugutekommen kann.
Der Chefvolkswirt der ING DiBa sieht Parallelen zur Wirtschaftspolitik unter US-Präsident Reagan Anfang der 80er Jahre. Sein Fazit?
Das war damals eine Illusion und die Gefahr ist im Augenblick auch sehr hoch, dass es auch diesmal wieder eine Illusion sein wird.
Die gesamtwirtschaftlichen Folgen der Steuerreform der Regierung Trump sowie ihre Finanzierung sind also mit vielen Fragezeichen behaftet. Die Auswirkungen auf einzelne Unternehmen hingegen sind für Bernd Weidensteiner von der Commerzbank unstrittig.
Der Unternehmenssektor gewinnt dadurch schon an Wettbewerbsfähigkeit und die Unternehmen werden im nächsten Jahr voraussichtlich höhere Gewinne ausweisen können.
Höhere Gewinne ausweisen oder mehr investieren. Und das birgt angesichts der prompten US-Konjunktur ebenfalls Gefahren in sich.
Es droht dann eher eine Überhitzung, wenn man eben in eine voll ausgelastete Maschinerie noch zusätzlichen Benzin reinkippt. Kann sein, dass es heiß läuft.
Nicht heiß gelaufen, aber stark angetrieben, wurden in diesem Jahr die Aktienmärkte durch die Erwartung der Trumpschen Steuerreform. Doch dieses Treibmittel dürfte nach Ansicht von Bernd Weidensteiner durch die Verabschiedung der Steuerreform an Kraft verlieren.
Zusätzlicher Schub kann jetzt nur kommen, wenn also die Steuerreform wirklich entgegen den Erwartungen der meisten zu massiv höheren Wachstumsraten führt. Also das sehen wir jetzt nicht. Also insofern wird die Luft auch etwas dünner.
Dünner für die Aktienmärkte und die Höhenflüge von DAX und Dow.
Dieter Reg über die große Steuerreform in den USA und ihre Folgen. Die Schweiz kann sich seit Sonntag damit schmücken, die steilste Standseilbahn der Welt zu haben. Schwindelfrei muss keiner sein, der sich in die Höhe wagt, denn die Seilbahn fährt auf Schienen und wird mit einem Seil den Berg hochgezogen. Das Ganze sieht ziemlich ungewohnt aus. Vier gläserne große Trommeln sind hintereinander auf einem Wagen aufgereiht. In jede Trommel passen bis zu 34 Menschen. So sollen nicht nur Touristen, sondern auch die Einheimischen befördert werden. Ingo Bötig war bei der Eröffnungsfeier dabei.
Es ist Volksfest in einem kleinen Dorf im Kanton Schwyz. Die Stößler, wie die Einwohner von Stoß heißen, feiern ihre neue Bergbahn. Sogar die Bundespräsidentin ist gekommen, Doris Leuthardt.
Ich bin ganz stolz auf diese Ingenieurleistung. Ich fall frei, wenn man sich hier diese Steilheit anschaut, dann ist man schon beeindruckt.
Diese Steilheit entspricht einer Neigung von bis zu 110%. Das, so sagt Leuthardt, ist Weltrekord. Gesamtprojektleiter Bruno Liefert.
Wir haben nicht den Weltrekord gesucht, sondern das Gelände hat dieses eigentlich ergeben, weil die Topografie ist so in diesem Bergteil.
Die Bauarbeiten an und in diesem steilen Felshang hatten es in sich. Ein Unfall kurz nach Beginn vor 5 Jahren sollte das deutlich zeigen. Eine Seilbahn für den Materialtransport war auf einer Testfahrt verunglückt. Das Zugseil gerissen, die Tragseile beschädigt und 2 Masten eingestürzt. Die Baustelle wurde gesperrt, die gesamte Planung noch einmal überprüft. Gesamtprojektleiter Bruno Liefert erinnert sich an die große Herausforderung.
Die Leute arbeiten übereinander, muss mit großer Sicherheitsmaßnahmen sichergestellt werden, dass keine Steine oder irgendetwas von einer Arbeitsgruppe auf die andere runterfällt. Und dann vor allem auch die Logistik, weil es gibt keine Zufahrtsstraßen, es geht alles über diese, wir hatten eine Materialseilbahn, weil alles über diese Bahn versorgt werden muss.
Am Ende hat der Bau umgerechnet rund 48 Millionen Euro gekostet, 8 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bergbahn überwindet einen Höhenunterschied von 744 Metern auf einer Strecke von 1,7 Kilometern und das in nur knapp 5 Minuten.
Segne diese Bahn, die Menschen aus dem Tal des Alltags empor zur Höhe tragen soll, damit wir die Schönheit der Natur bewundern und uns erfreuen können. Halte Gefahr und Unfall fern. Bewahre sie vor technischem und menschlichem Versagen.
Der Pfarrer vom Kanton Schwyz segnet die neue Bahn, kurz vor ihrer Jungfernfahrt. Sie soll auch wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Die Stößler hoffen auf viele zusätzliche Touristen, Politiker und Investoren sowieso.
Ja, ich denke, es gibt mehr Leute.
Ja, ich denke, es kommen mehr Leute. Ich
freue mich mega.
Das ist eine wunderschöne Bahn und futuristisch ein bisschen, ja, schöner.
Futuristisch, damit meint er die gelben Wagen, die wie große Trommeln aussehen und sich, egal wie steil es auch wird, immer wieder in die Waagerechte drehen.
Das ist ein sehr schönes Design. Ja, rumpelt nicht mehr so. Sehr gut.
Und ein französischsprachiger Schweizer sagt:
C'est magnifique, oui, c'est super, c'est un voyage agréable.
Das ist wunderschön, super und es fährt sich toll. Den Start der steilsten Standseilbahn der Welt haben die Stößler das ganze Wochenende gefeiert. Ab dieser Woche beginnt der Normalbetrieb. Eine Fahrt hoch und runter kostet umgerechnet knapp 19 Euro.
Die Eröffnung der steilsten Standseilbahn der Welt. Ingo Bötig war dabei. Seit Jahren klagen Unternehmer und Wirtschaftsverbände, dass es immer schwieriger werde, Fachkräfte zu finden. Die Rede ist gar von einem existenzbedrohenden Fachkräftemangel. 3,3 Millionen qualifizierte Arbeitnehmer könnten in Deutschland bis 2040 fehlen, so die Prognose des Beratungsunternehmens Prognos. Können sich die jetzt jungen Menschen also ganz entspannt zurücklehnen und sorglos dem Arbeitsleben entgegensehen? Wie dramatisch die Situation wirklich ist, darüber hat sich mein Kollege Dirk Ulrich Kaufmann mit Gerhard Bosch vom Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen unterhalten.
Gibt es in Deutschland einen Fachkräftemangel oder nicht?
Wir haben Engpässe in einzelnen Berufen, in der Pflege. Da gibt es unbesetzte Stellen und gelegentlich wirkt sich das auch auf den Service aus. Aber generell sind alle Horrorprognosen der vergangenen Jahre nicht eingetroffen. Wenn die eingetroffen wären, dann wären ja bei uns zum Teil schon die Lichter ausgegangen.
Welche Werte werden genommen, um zu berechnen, wie das denn vielleicht in 10 oder 15 oder 20 Jahren aussehen könnte?
Ja, das sind sogenannte Prognosemodelle. Man kann sich das vorstellen als mathematische Modelle mit vielen Tausenden von Gleichungen, wo auch Berufsgruppen abgebildet werden und dann werden Annahmen gemacht über Wachstumsraten der Wirtschaft, über die Nachfrage nach bestimmten Berufsgruppen. über die Zuwanderung, die Erwerbstätigkeit und dann drückt man auf den Knopf und am Ende kommt sozusagen der Fachkräftemangel oder der Fachkräfteüberschuss in bestimmten Bereichen heraus. So wird grob und schematisch gerechnet und man kann ganz vereinfacht sagen, was man vorne an Annahmen reintut, kommt am Ende wieder raus. Es gibt also Modelle, die rechnen, dass wir ganz viele Arbeitsplätze verlieren durch die Digitalisierung, ein Problem der Massenarbeitslosigkeit haben. Und auf der anderen Seite haben wir Modelle, wo gesagt wird, bis zu 6 Millionen Fachkräfte fehlen. Also da ist eine große Spannbreite. Ich halte das nicht für sehr glaubwürdig. Ich glaube allerdings, dass wir ein Qualifikationsproblem haben.
Ist denn die Wirtschaft nicht auch zu einem gewissen Teil selbst gefordert, die Fachkräfte, die sie brauchen, auch selbst auszubilden?
Ja, da haben Sie absolut recht. Der Fachkräftemangel, den wir heute an vereinzelt sehen, ist weitgehend selbst gemacht. Wir haben auf der anderen Seite viele Arbeitslose. Wir haben auch noch Jugendliche, die verzweifelt in bestimmten Regionen einen Ausbildungsplatz suchen. Und in den vergangenen Jahren hätte man mehr ausbilden können. Das haben Unternehmen nicht getan, weil sie aus dem Vollen schöpfen konnten. Also der Fachkräftemangel, auch in Zukunft, wenn wir ihn haben werden, ist der hausgemacht. Hausgemacht von den Unternehmen, weil sie zu wenig ausbilden, aber auch hausgemacht von der Politik, weil wir am unteren Ende zu viele Schulabgänger haben ohne einen Abschluss, die nicht in der Lage sind, eine Ausbildung zu machen. Also wir haben massive Probleme der Unterinvestition in schulische Bildung und in berufliche Ausbildung.
Es gibt auch so ein, ich will mal sagen, beinahe kulturpessimistisches Argument, dass der ein oder andere Arbeitgeber sagt, ja, was ich da vom Arbeitsamt bekomme, die Leute sind ja gar nicht mehr ausbildungsfähig, viel zu ungebildet. Würden Sie dem zustimmen, dass die Jugendlichen heutzutage einfach von der Schule zu schlecht vorbereitet sind?
Naja, man hört eigentlich diese Aussagen, hört man seit 120 Jahren in gleicher Form. Aber ein bisschen was ist natürlich schon dran. Wir haben sehr viele Einzelkinder, die sozusagen frühzeitig auch verwöhnt werden und sich schwerer einfügen. Wir haben schon auch Probleme im schulischen Bereich und auch bildungsferne Schichten durch langjährige Arbeitslosigkeit, wo die Kinder auch die falschen Vorbilder haben und meinen, dass das Geld von selbst kommt und nicht durch harte Arbeit. Also da haben wir schon echte Probleme, die auch eine Folge unserer Massenarbeitslosigkeit der vergangenen Jahre sind und natürlich sehr viele Zuwanderer, die die Sprache nicht beherrschen und das auch weitergeben an die nächste Generation. Also diese Probleme sollte man nicht kleinreden. Das ist eine riesige Aufgabe und Herausforderung für die Bildungspolitik.
Haben Sie Angst davor, dass die Visionen wahr werden und wir tatsächlich in 10, 15 Jahren vor einem Fachkräftemangel stehen? Oder sind Sie zuversichtlich, dass wir das so hinkriegen werden?
Ich habe überhaupt keine Sorge, dass wir im hochqualifizierten Bereich ausreichend Arbeitskräfte haben, weil alles drängt auf die Hochschulen und erhofft sich eine gute Zukunft durch ein Studium. Aber auf der Ebene darunter, dort wo unser Prunkstück der Vergangenheit war, das duale System der Berufsausbildung, da werden wir unter Umständen Probleme haben. Die liegen daran, dass die jugendlichen Eltern auf die Universitäten streben. Die liegen aber auch daran, dass die Wirtschaft die Fachkräfte auf dieser Ebene nicht mehr anständig bezahlt. Wir haben eine abnehmende Tarifbindung. Wir haben ganz viele qualifizierte Fachkräfte, die einen Niedriglohn bekommen. Und da kann man sagen, auch das ist selbst verschuldet. Wir brauchen anständige Bezahlung in dem Bereich der Fachkräfte, damit das auch wieder attraktiv wird, eine Berufsausbildung aufzunehmen.
Das Ausmaß des Fachkräftemangels variiert je nach Rechenmodell, sagt Gerhard Bosch im Gespräch mit Dirk-Ulrich Kaufmann. Das war es von der Wirtschaft am Montag. Die Technik hatte Jonas Imminger und am Mikrofon war Insa Wrede. Tschüss und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.